Flamme Rouge, der rote Teufelslappen, ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdou Chaparov oder Erik Zabel. Kann er diesen Vorsprung noch halten? Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen.
So, finale Besprechung der Tour de France. Es ist praktisch die Montagmorgen-Konferenz, logischerweise. Aber wir brauchen keine weiteren Kopfhörer. Herbert sucht nach seinen Kopfhörern, aber nein, er hat ein Mikro. Aber noch viel besser, weil die Franzosen ja gestern auf ihren Champagner verzichten wollten, haben wir zumindest schönen Sekt heute Morgen. Nicht nur, um auf die Tour de France anzustoßen, sondern weil Herbert heute schlanke 68,5 wird. Nein, tatsächlich 79 Jahre alt. Deshalb Klingeling, unsere Gläser stoßen zusammen. Und wir sagen alles Gute, herzlichen Glückwunsch in doppelter Hinsicht, denn nicht nur, dass du ja logischerweise deinen Ehrentag genießen sollst und so bleibst, wie du bist und gesund, wie du bist, sondern vor allen Dingen, weil Herbert Watterott der Einzige war, der schon vor der Tour gesagt hat, Tadej Pogacar gewinnt das Ding. Ich hoffe, du hast da einen Huni drauf gesetzt, weil das hätte sich vielleicht gelohnt. Ja, hat er wahrscheinlich nicht, aber sei es drum, auch heute wieder dabei Rose Bikes, unser Partner, ein Sponsoring von Teufelslappen, der Podcast. Rose bewegt Menschen zum Radfahren seit 1907, auch mit einem Gläschen Sektgedanken. Unverkennbarer Markenanspruch, das beste Rad in Qualität, Ausstattung, Design zum besten Preis. Ja, ihr Lieben, da sind wir mittendrin. Montagmorgen nach der Tour. Wie war das, wenn man fertig war, Herbert, nach so einer Tour? Dann erstmal irgendwie so ein Loch, so ein Nichts oder direkt in Urlaub oder noch in Frankreich geblieben?
Nein, normalerweise, ja, mal so. Manchmal sind wir noch zwei, drei Tage da geblieben, aber wenn dann so alles voneinander abfällt, dann doch nichts wie weg und ab nach Hause.
Und mit den Fahrern, hat man dann noch Kontakt nach den letzten Champagner duschen nach den letzten Siegerehrungen, wenn die alle fertig sind, oder ziehen die sich dann sofort privat oder in ihre Teams zurück?
Früher war es ja so, dass es ein großes Hotel gab, wo alle Mannschaften untergebracht wurden nach der Tour. Da gab es dann in den höheren Etagen große Räume, da wurde gemeinsam gegessen, da war auch Programm mit Gesang und mit Künstlerauftritten und so weiter. Das ist ja heute wegen Corona ganz anders. Da hat sich jeder so sein Fleckchen gesucht, wo er also auf die vergangene Tour de France angestoßen hat und im Kreis derjenigen, die Paris erreicht haben, noch was gefeiert haben. Ich kann mich allerdings erinnern, zu Zeiten von Telekom, da gab es oben in der Nähe des Arc de Triomphe gab es ein berühmtes oder gibt es noch ein berühmtes Lokal, Fouquet. Und da wurde natürlich gefeiert und nur vom Feinsten alles aufgetischt.
Also Currywurst, Rot-Wies und eine Bratwurst dazu.
Ja. Magenta.
Ja, und dann ist so eine Tour vorbei. Und das ist ja dann irgendwie so ein bisschen der Blues. Ja. Ich kenne das ja nicht von der Tour de France, weil ich die noch nicht begleitet habe, aber von Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften oder sowas, dann wird halt überall aufgeräumt und die Journalisten schreiben die Fazitberichte. Das ist irgendwie so, dass man denkt, was mache ich jetzt mit meinem Tag? So geht es uns ja auch. Ja, kein Nachmittagsinhalt mehr.
Ja, die große Leere. Ich habe auch jetzt irgendwie Katerstimmung, aber apropos Katerstimmung natürlich von mir auch herzlichen Glückwunsch, Herbert.
Danke.
Den du ja, den Geburtstag könntest du ja, wenn du jetzt dort wärst, tatsächlich auch noch mit dem Sieger gemeinsam feiern. Das ist ja.
Das wäre ein Ding, ja. Und ich würde das gelbe Trikot anziehen. Aber da passe ich nicht mehr rein.
Aber wusstest du das eigentlich bei deinem Tipp? Beziehungsweise ich frage mich, wie du da drauf gekommen bist, weil der war ja schon gut, der Pogacar, aber dass der das gewinnen würde, das konnte man doch eigentlich nicht. Wie kamst du da drauf, das vorher zu sagen?
Ja, hier kam ja spontan die Überlegung, lass uns doch mal tippen. Und Pogacar hat mir imponiert im letzten Jahr mit diesen drei Etappensiegen, die schwere Bergetappe, dann noch vorgestoßen auf Platz 3. Roglic gewann ja die spanische Valuta, wie Peter Kanters, der Erfinder des Kölner Sechstagerennens, immer sagte, die Vuelta. Und ja, und in diesem Jahr hat man eigentlich vor der Tour gar nicht so viel gehört. Er ist ja in Monaco beheimatet und ist offenbar, wie ich gelesen habe, dann auch in seine Heimat gefahren, um da zu trainieren, weil das ja in Frankreich schon ein bisschen schwieriger war. Ja, gut, Pogacar und Roglic und dann vielleicht ja ein Franzose und ein Kolumbianer. Und nachdem ihr alle da auf die anderen getippt habt, habe ich gedacht, so, Pogacar.
Unglaublich. Sagst du uns heute am Ende der Folge noch die Lottozahlen fürs nächste Wochenende? Oder?
Genau. 21, 9, 41.
Das ist ja 21, 9, 41. Das geht immer.
Ne? Das Geburtstag. Genau, sehr das schön, Geburtstag. Sehr schön.
Ja, aber so wird ja tatsächlich Lotto getippt. Wer auf Pogacar getippt hat, hat wahrscheinlich eine gute Quote, aber jetzt ja auch nicht so eine überragende, weil es ja nicht der super, super Außenseiter war, logischerweise. Wobei wir ja in den letzten Bergprüfungen eher den Eindruck hatten, dass er schon ein bisschen gelitten hatte. Roglic hatte immer eine Antwort, immer auch einen Hauch, die bessere Antwort. Es kam immer noch mal so ein kleines Sekündchen hier und da dahin. Und dann dieses Zeitfahren, wo ich so viele Menschen wie lange nicht mehr aus allen möglichen Sportarten erlebt habe, die fasziniert davor saßen, weil so eine Klappe und so eine dramatische und ja auch dann wirklich das Gesamtklassement nochmal umwälzende Entscheidung hat es ja schon lange nicht mehr gegeben. Hast du Erinnerungen gehabt an andere Tourenden, die ähnlich dramatisch waren, Herr?
Ja, kommt natürlich spontan das Jahr 1989 in den Sinn. Das war ja damals die letzte Ankunft in Paris, nicht mit einem Massenspurt, sondern mit einem Zeitfahren über 24,5 Kilometer von Versailles nach Paris eben auf die Champs-Élysées. Und da hatte ja Laurent Fignon fast auch eine Minute Vorsprung, hat aber dann doch um 8 Sekunden verloren. Greg LeMond erstmals mit einem Rennrad und Triathlonlenker, mit einem Helm, während eben Fignon mit wallendem blondem Haar, Nickelbrille und ohne Helm und konventionellem Rennradlenker gefahren ist, also da seine größte Niederlage erlitten hat. Und seit der Zeit eben danach die Ankünfte waren eigentlich, was die Umwälzung anging, normal und auch nicht mehr umkehrbar.
Auch wenn das damals ja noch knapper war und vielleicht dadurch auch noch spannender war, das dieses Mal, glaube ich, doch noch unglaublicher, weil damals war es ja auch ein technisches Thema, ne? Durch diesen aerodynamischen Vorteil. Aber diesmal hat er den ja einfach in Grund und Boden gefahren. Also das war ja einfach nicht zu begreifen, was da in dem Moment passiert. Und so sahst du ja auch die Jungs von Jumbo-Visma, die da am Fernseher standen, also Van Aert und Dumoulin, die konnten das ja nicht begreifen. Und der Dumoulin hat auch hinterher ja gesagt, er kann sich das nicht erklären. Und dann haben alle direkt gesagt, ah, der unterstellt dem wieder was. Aber die Einschätzung kam eher daher, dass der Dumoulin am Samstag wohl bis zu dem Berg konstant 440 Watt gefahren ist. Und am Berg dann konstant 430 Watt, also eine unglaubliche Leistung. Und diese Leistung hat einfach letztlich nur dafür gereicht, dann von ihm noch eine Minute abgenommen zu bekommen. Also das war eigentlich eher so diese Verwunderung von den Jungs, ne?
Ja, vielleicht nochmal zurück zu der Situation. Sebastian, wir haben ja beide bei der Bundesliga gearbeitet am Samstagnachmittag, als dann das Zeitfahren ja schon lange dran war, weil es ja von hinten, also vom allerletzten. Mike Kluge war, glaube ich, der letzte am Samstag, als es losging. Ne? Roger Kluge, genau, bis zum ersten runter. Zum Glück waren die Spiele dann rum. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich parallel dir das Tour de France-Bild noch irgendwo auf den Monitor gelegt. Und bei uns war es dann so, dass tatsächlich alle Leute, die da Fußball bearbeitet haben, umeinander standen. Einer hielt das iPad hoch und alle haben da die letzten Meter sich angeguckt, weil es wirklich so eine faszinierende Geschichte war. Auf der anderen Seite, klar, sagt man jetzt wieder, ja, der ist ein schlechter Verlierer, Dumoulin und so weiter. Aber er hat ja zumindest seine Wattwerte auf den Tisch gelegt, was ja schon mal ein Ansatz ist. Die Diskussion über Wattwerte und was ist möglich und was ist nicht möglich, hatten wir schon mal bei Vroom, kann ich mich erinnern, als er so unglaublich einen Berg hochgefahren ist. Da hieß es auch, wie kann man eine halbe Stunde lang über oder eine Stunde lang über 400 Watt treten. Das ist natürlich immer die Frage, ja, was ist menschenmöglich und was ist nicht menschenmöglich? Leider hat die Tour de France und der Radsport ja so einen schlechten Leumund, was das angeht. Das hat jetzt gleich diese Diskussion wieder angefangen. Dumoulin, du hast es gesagt, Sebastian, hat diese Diskussion aufgemacht. Ja, und das ist natürlich jetzt so eine Mischung aus vielleicht doch schlechter Verlierer oder wenig Respekt vor einer herausragenden Leistung. Es ist halt schwer zu sagen. Ja, ich schalte nochmal kurz den journalistischen Gang ein. Das hat Florian Nasse gestern beim Kommentieren oder vorgestern beim Kommentieren in der ARD auch gemacht, indem er gesagt hat, ja, United, das Team von Pogacar ist halt nicht das bestbeleumundete Team, weil da halt doch einige Kollegen dabei sind, die sowohl aus spanischen als auch aus italienischen Doping-Fällen und Geschichten heraus immer noch in der Tour da eine Rolle spielen. Also es ist nicht so, dass es jetzt das offenste und cleanste Team wäre. Insofern soll man jetzt nachher nicht sagen, ja, ihr habt es doch alle gewusst, aber tatsächlich weiß man ja nicht, was möglich ist oder was nicht möglich ist. Das ist ja das Schwere, dass man heutzutage im Leistungssport ja jede herausragende Leistung hinterfragt und nicht mehr weiß, ist das jetzt möglich oder ist das nicht möglich. Das nimmt dem also ein bisschen an Faszination aus meiner Perspektive schon weg.
Ja, sehe ich genauso. Dass man das vielleicht ansprechen muss oder auch sollte, so wie Florian das getan hat, alles klar. Der ist ja sehr tief eingestiegen und hat Saronni zitiert, Giannetti, der ja auch der Teamleiter ist. Klar, das waren Zeiten, wo Rico geschnappt wurde. Da ist man natürlich immer sehr schnell dabei, das zu verlängern, gedanklich. Und dann auch mit Taten in der entsprechenden Mannschaft. Aber es hört sich jetzt so an, als wollte man sich das leicht machen. Aber ich weigere mich einfach sofort erstmal zu sagen, Mensch, wer weiß, ob das mit rechten Dingen zugegangen ist. Das war toll. Das hat es in der Form noch nie gegeben bei einer Tour de France, dass einer am vorletzten Tag bei einem Zeitfahren so klar das ganze Klassement durcheinandergewirbelt hat, und dabei würde ich es für mich selbst auch belassen wollen.
Ja, also bis zum Beweis des Gegenteils, logischerweise, ja. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nochmal in die Details gucken, haben wir vorher gesagt, wird spannend, wer wechselt das Rad nicht. Sagt dann Tom Dumoulin, hat das Rad nicht gewechselt. Die beiden Slowenen, also Pogacar und Roglic, haben gewechselt, übrigens auch unterschiedlich schnell. Ja, da war Pogacar deutlich schneller, also das sah geübter aus. Ja. Bei Roglic war schon so eine Hektik da drin, ja, weil der hatte ja schon eine Ahnung, dass es halt schwierig werden würde. Es war ja schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich da die Taktiken waren. Ja. Also fahre ich jetzt wirklich schon all out an den Berg dran, wechsle ich dann oder wechsle ich nicht, fahre ich jetzt wirklich mit dem Zeitfahrrad weiter hoch, so wie Dumoulin das gemacht hat, der ja trotzdem eine herausragende Leistung da hochgefahren ist, oder war es doch ein entscheidender Vorteil, da eben mit einem Rennrad hochzufahren. Das war ja auch in der Hinsicht, weil du sagtest, Technik damals bei Fillon, aber das war ja hier auch eine technische Frage letztlich. Ne?
Ja, ich glaube, der Dumoulin fühlt sich einfach sehr wohl auf der Zeitfahrmaschine. Die Kehren darauf sind auch okay zu fahren, aber ich glaube, für die anderen war es halt einfach der Gewichtsvorteil und die Agilität dann einfach wichtiger. Was mich noch interessiert, weil wir gerade davon sprachen, dass, oder Herbert, du hattest gesagt, das wäre das letzte Mal, dass das eine andere Ankunft auf den Champs-Élysées war. Seit wann gibt es eigentlich dieses Gentleman's Agreement, dass man am letzten Tag nicht mehr angreift? Oder war das immer schon so, dass man am Schluss wirklich nur noch die Ehrenrunde fährt?
Also ich habe ja, glaube ich, beim letzten Zusammentreffen habe ich ja die Story erzählt von Jean Roubik 1947. Das war die erste Tour nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es das auch schon. Man hat da vielleicht im Fahrerfeld und auch in der Umgebung darüber diskutiert, aber es stand nirgendwo. Und der Einzige, den ich kenne, war eben Jean Roubik. Nicht, weil er seiner Frau den Tour de France-Sieg zur Hochzeit schenken wollte, aber der war so genervt und wollte einfach gucken, was passiert, wenn ich da 100 Kilometer vor dem Ziel antrete. Hat er noch was drauf, dieser Pierre Brambilla? Und Seit der Zeit wird da immer drüber geredet. Es gab zwei Rennfahrer, Eddy Seigneur und Alexander Vinokourov. Aber das hatte mit dem Ausgang der Gesamtwertung nichts zu tun. Die haben sich da noch ein paar Sekündchen geklaut und haben dann solo die Champs-Élysées erreicht. Aber seit der Zeit ist das so. Ich weiß auch nicht warum. Also es ist zwar schön, wenn die da Champagner trinken, so wie wir das jetzt hier machen. Aber als Sprinter oder auch als einer, der vielleicht ganz eng dahinter ist, werden sich sehr viele Leute fragen, warum versucht er nicht nochmal anzugreifen? Wie zum Beispiel Roglic hat ja noch die Mannschaft. Wenn die nochmal so gefahren wären wie in den Bergen, hätte das theoretisch ja möglich sein können, die anderen in Gefahr zu bringen. Ne?
Ja, das ist ja der Hintergrund, ne? Weil wir haben ja die ganze Zeit gesagt, Jumbo-Visma, die herausragende Mannschaft, einfach in der Lage, im Prinzip 2,5 Wochen lang die Tour komplett zu bestimmen. Ja, sagen wir mal, nach den ersten Aufgeregtheiten und den Folgen der Stürze rund um die Eröffnungsetappen in Nizza hat sich das dann ja relativ schnell geregelt. Und dann haben die ja im Prinzip die Tour de France bestimmt, von vorne bis hinten. Punkt. Ja, und die hätten sich ja gestern den Möglichkeit gehabt. Und ganz viele Leute, die nicht so da drin stecken, fragen ja auch jedes Jahr, ja, wieso greifen die denn jetzt nicht an? Ja, bei mir hier kam immer die Frage, ja, wieso fahren die dann so lange? Dann können die doch auch einfach 80 Kilometer fahren und dann das Ding da in Paris als Sprint rausmachen, ja, oder nur kreiseln in Paris, ja. Warum vorher noch das, ja klar, einmal durch Versailles vorzeigen, ja, okay, kann ich noch verstehen. Aber das, dann wird das doch eigentlich reichen, wenn man eine Kurzetappe dann rausmacht, ne?
Das mit dem, dass die keinen Champagner gestern getrunken haben, übrigens, das war ja auffällig. Habe ich jetzt gelesen, sei deshalb, weil Emirates, die sitzen ja im Arabischen, und dass bei denen, bei deren Team komplett keine Alkohol-Policy sozusagen herrscht. Und deshalb hätten die darauf verzichtet gestern, kurioserweise, was irgendwie schade war, weil das holen wir nach.
Den können wir uns nicht anschließen. Das widerspricht ganz eindeutig.
Wir können jetzt auch so machen.
Das geht nicht. Auf dich nochmal, Herbert. Ne? Ja, dabei sind wir bei einem Fazit halt auch über die Tour logischerweise. Also Jumbo-Visma, herausragende Mannschaft und stehen am Ende mehr oder weniger mit leeren Händen da. Das ist nicht zum ersten Mal passiert, aber so einen tragischen Touch hat es schon. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Die dominierende Mannschaft, wie du sagst, und dann nachher gar nicht zu haben. Gut, der Roglic hatte 11 Tage das gelbe Trikot, aber so kurz vor Paris das noch zu verlieren, ist schon tragisch. Sie haben ja auch, glaube ich, drei Etappensiege, oder?
Ja, zweimal Wout van Aert und einmal Roglic, glaube ich.
Und den zweiten Platz im Gesamtklassement. Aber die hatten bestimmt mit allem gerechnet, nur damit nicht.
Ja, das hattest du ja schon angesprochen, wie versteinert die da standen, ja, und es gar nicht fassen konnten. Ja, gab ja gestern auch noch ein schönes Interview von Toni Martin, der auch vollkommen perplex war, weil der weiß schon, was es heißt, beim Zeitfahren so eine Leistung dahin zu legen. Ja? Das ist ja klar. Übrigens, über die Strafe, die er gekriegt hat, müssen wir, glaube ich, auch noch sprechen. Das ist ja die bescheuerste Strafe, die ich jemals gehört habe. Ja.
Toni Martin und Dumoulin, ja, ne? Beide. 2000 ja. Schweizer Franken.
2000 Schweizer Franken, weil der Kreis um den Arm mit den Weltmeisterstreifen nicht ganz geschlossen war und zu weit war, die Streifen auseinander.
Zu weit auseinander, aber man hat ja gesehen, bei Kwiatkowski, also, die fahren ja alle, die mal Weltmeister waren, mit diesen Regenbogenfarben am Ende des Oberarms. Nicht? Und ich habe das auch gesehen, habe mir aber keine Gedanken darüber gemacht, dass das einfach wie so einer der Abziehbilder von Sebastian hier so draufgeklebt war, das ist ja nur affig, finde ich, und beknackt und bescheuert. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Warum 2000 Schweizer Franken? Nur weil das hier nicht rundherum zu sehen ist.
Ja.
Das ist die UCI. Herrlich, ne?
Ja, ist aber auch ein wichtiger Punkt. Sehr wichtiger Punkt. Also wenn wir gesehen haben, wofür es sonst 500 Schweizer Franken gab, ja, erinnern wir uns nochmal an Saga. Ja, weil die Würdigung für den brauchen wir ja auch. Nur allein schon, damit Sebastian nicht noch drei Abende lang ins Kissen weinen muss, ja. Sagan, für diesen Rempler bei 80 km/h hat er 500 Schweizer Franken Strafe gekriegt. Das ist überhaupt keine Relation. Ja, also wenn du sagst, okay, das war eine saugefährliche Situation, dann könnte ich da an der Stelle verstehen, dass man sagt, hey Leute, ja, das sind Sachen, wo ihr Leib und Leben anderer Fahrer gefährdet. Ja, das sind, keine Ahnung, 1000 Schweizer Franken oder 2000 meinetwegen, ja, aber wegen so einer Formalie lächerlich, ja. Das auf der anderen Seite, ja, Peter Sagan hat mir gestern imponiert. Ja, dass der dann nochmal mit seinem langhaarigen Zockel vorneweg Oster nochmal richtig Feuer gegeben hat und letztlich Dritter geworden ist, hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Und er hat auf jeden Fall nicht aufgesteckt, sondern einfach nochmal reingehalten. Fand ich geil.
Und er hatte die Regenbogenstreifen an der richtigen Stelle.
Das ist ja auch eine Frage des Teams. Ne?
Ich weiß nicht, ob wir Jumbo jetzt schon abgehakt haben, nee. Aber es gibt, glaube ich, zwei Fahrer, die wirklich eine tolle Leistung dort gebracht haben und auf sich aufmerksam gemacht haben. Also das ganze Team hat eine tolle Leistung gebracht. Wir müssen auch sagen, Roglic, der ist zwar jetzt Zweiter geworden, tragisch abgekocht, aber der hat die ganze Tour super gefahren und der ist auch ein tolles Zeitfahren gefahren. Der ist ja da Fünfter geworden hinter denen und ist eigentlich eine gute Zeit gefahren. Aber ich wollte darauf zurück, dass ich finde, Sepp Kuss, ich sage nach wie vor Kuss, ich verwehre mich gegen Kass, großartig. Also der ist wirklich eine Entdeckung in dieser Tour. Der ist, glaube ich, am Schluss tatsächlich im Gesamtklassement auch, also Top 20 auf jeden Fall, ich glaube 13. oder sowas. Und hat ja wirklich am Berg immer gezeigt, was der für eine Qualität hat. Und Wout van Aert, der hat ja, obwohl er Helfer war, immer wieder solche Akzente gesetzt. Das fand ich schon auch sensationell. Und jetzt nächstes Wochenende ist Weltmeisterschaft, da können wir uns, glaube ich, auf ein schönes Rennen freuen, wo der auch ein Wörtchen mitzureden hat, denke ich
mal. Ja, im Prinzip Wout van Aert ja dann da Topfavorit nach den Leistungen Klassiker und jetzt bei der Tour. Muss man natürlich jetzt immer sehen, es ist natürlich eine sehr enge Folge jetzt an Rennen aufeinander. Wenn du aus der Tour rauskommst, normalerweise würden die jetzt Urlaub machen oder ein paar Kriterien fahren. Jetzt kommt eine Weltmeisterschaft, da denkst du natürlich nochmal anders drüber nach, wie du das angehst, wobei der eine oder andere ja, glaube ich, schon vor dem Zeitfahren gesagt hat, ja, ich mache das Zeitfahren auch vernünftig, aber doch eher so, dass man dann am Berg vielleicht nicht sich komplett zerlegt, ja, sondern sagt, okay, in einer Woche ist die Weltmeisterschaft und dann schauen wir nochmal weiter. Ja. Also das ist ja auch nachvollziehbar, weil ja jetzt noch ein Prinzip nicht Dreiviertelsaison Radfahren kommt, ja, obwohl wir eigentlich ja jetzt mit Radfahren normalerweise an dieser Stelle abgeschlossen hätten. Ja, jetzt würden die Weltmeisterschaften vielleicht noch irgendwo sein und dann wäre Ende. Jetzt kommt noch der Giro und dann noch die Vuelta und noch ein paar Klassiker dazu. Also ist ja eigentlich auch sehr schön. Gut, dann sind wir bei Bora. Ja, darfst noch drei Worte der ultimativen Lobhudelei zu Peter Sagan sagen.
Drei Worte.
Ja,
es ist wie Horst Rubesch damals sagte, ich sag nur ein Wort, vielen Dank. Nein, ich würde Sagan nicht abschreiben, nach wie vor. Und Bora, die hatten sich was anderes vorgenommen, das muss man sehen, das ist ja klar. Die haben sich das grüne Trikot vorgenommen und eine Gesamtklassementplatzierung mit Buchmann, das ist beides nicht aufgegangen. Trotzdem, wir wissen die Vorzeichen, unter denen sie da reingegangen sind. Die Verletzungen, die Stürze, umso erfrischender und erfreulicher, denke ich, der Sieg von Kemna. Dass die sich was anderes vorgenommen haben, ist klar. Aber jetzt, die denken schon wieder an morgen und haben schon wieder viele Fahrer verpflichtet. Das Team ist ja gut. Die hatten halt jetzt viel Pech. Der Pöstlberger zu einem Überfluss am Schluss noch mit einem Wespenstich und einem anaphylaktischen Schock. Ich kenne das, ich bin auch Allergiker gegen Wespenstich. Ich habe dann immer so ein Notfallset dabei, wo ich mir so eine Spritze ins Bein jagen muss. Hatte der offensichtlich nicht dabei, ist aber zum Glück versorgt worden. Aber
ja, der wusste es, glaube ich, gar nicht so richtig. Ne? Das war ein Anzeichen von anaphylaktischem Schock. Dann haben sie ihn sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht und war aber dann die Symptome relativ schnell wieder okay. Aber es ist natürlich super, super Pech. Also sagen wir mal so, an Pech haben die eine Menge aufgeladen bei dieser Tour de France, logischerweise. Auf der anderen Seite finde ich halt auch, von der Teamleitung, also von Ralf Benk, dieses Umswitchen und auch die gesamte Mannschaft dann darauf zu verpflichten und zu sagen, so Leute, Kopf in Sand stecken gilt nicht, morgen ist der nächste Tag, jetzt lass uns überlegen, was wir machen können. Ja, also dann klar zu sagen, wir fahren für Peter Sagan alles, was geht. Und das haben sie ja bei einigen Etappen gemacht, wo sie richtig hingelangt haben. Dass das dann aus dem einen oder anderen Grund am Ende nicht aufgegangen ist, ist ja das andere. Aber sie haben es versucht. Plus auch den Mut zu haben, sowohl mit Schachmann als auch mit Kemna immer wieder auf diesen Etappensieg zu gehen und dann irgendwann belohnt zu werden, ist ja auch eine Grundeinstellung, die in diesem Team herrscht. Aber es ist natürlich eine Frage der Teamleitung logischerweise. Ja, was bedeutet der Ralf Denk für den Radsport in Deutschland und für das Team? Wie würdest du den beurteilen?
Der ist ja gar nicht mit dabei gewesen. Der ist ja, Ralf Denk als Teammanager ist ja in Raubling geblieben. Nicht? Daran sieht man auch, dass er Enrico Peutschke als sportlichem Leiter im Auto schon viel zutraut. Und ich glaube, das ist auch ein ganz seriöser Mann, so wie der spricht, wie der sich ausdrückt. Und ich kann das nachvollziehen, so wie sie reagiert haben, noch etwas zu retten, was zu retten ist. Irgendwann waren die ganzen Bemühungen um Sagan ja dann doch konterkariert durch nicht vordere Platzierungen. Die Zwischensprints lagen oft sehr weit vom Start weg, sodass also Ausreißergruppen das alles schon abgegriffen haben an Punkten und an Bonussekunden. Aber zu wissen oder zu erahnen, dass also Kemna der kommende Mann sein kann und so viel Power noch in der dritten Woche entwickelt, wie das selten Rennfahrer haben, das also zu unterstützen und auch nach dem ersten gescheiterten Versuch am Puy-Marie dann am nächsten Tag sofort nochmal in die Vollen zu gehen, das muss man erstmal machen, da muss man Mut zu haben, nicht? Und Power in den Beinen, logisch. Ja, logisch. Und Kämpferherz.
Ja, ja, ja. Aber das ist ja genau das, was ein Rennfahrer letztlich auszeichnet bei so einer Grand Tour. Die ist halt nicht nach 5 Tagen vorbei, sondern nach 3 Wochen. Ja. Das ist ja auch wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Wie sehr geht man sich dann auf den Geist nach 2,5 Wochen und denkt, boah, jetzt noch mal 5 Tage? Oder wo kommt der Punkt, dass man wieder Silberstein am Horizont sieht? Ja, du, Herbert, du bist da elegant unterwegs gewesen.
Ja, ich sitze hier im Auto, aber das geht einem als Reporter, wenn man schon 3 Wochen mit einem zusammen im Auto sitzt, auch irgendwann mal auf die Nerven. In früheren Zeiten war das öfter so, seitdem ich mit Florian Nass zusammen unterwegs war, war das sehr entspannt und sehr positiv, auch bis zum letzten Tag. Ich erinnere mich an eine Ankunft in Paris, da war es so sauheiß, wie es jetzt vor einigen Wochen war. Und da haben sogar hilfreiche Hände uns 2 wirklich trikotgrüne Plastikschüsseln unter den Kommentatorentisch gestellt mit eiskaltem Wasser und mit Eisstücken, damit man es wirklich einigermaßen aushalten konnte. Also da sind wir uns nicht auf die Nerven gegangen. Im Gegenteil, wir haben dann hinter der Tribüne anschließend noch ein bisschen gefeiert da und waren dann gemeinsam weg noch.
Ja, das ist, so soll es ja sein. Aber klar, wenn man die ganze Zeit auf dem Rad sitzt und die Müdigkeit merkt oder noch Sturzfolgen oder Ähnliches mit sich rumschleppt, dann ist das natürlich einfach ein anderer Schnack. Wobei wir ja dann halt auch bei denen sind, die nicht zu Ende fahren konnten. Ja,
vielleicht nochmal einen wirklich letzten Satz zu Sagan.
Ja.
Der hat jetzt seine Form bewiesen und der fährt den Giro jetzt in 2 Wochen. Und da freue ich mich drauf, weil der ja einen enormen Bezug zu Italien hat und auch eine riesengroße Fangemeinde. Und wenn der jetzt beim Giro auf Maglia Ciclamino geht, das wunderschöne Alpenfeilchen-Trikot, also das Sprinter-Trikot dort, könnte das eine Show werden. Aber wenn ich es richtig weiß, hat er doch Konkurrenz im eigenen Stall sozusagen, weil Ackermann hatte ja das Ciclamino, glaube ich, letztes Jahr, und der fährt das auch, wenn ich es richtig weiß.
Ja.
Aber auf jeden Fall schön, den da mal zu sehen.
Ja, da sind wir ja bei einem anderen großen Sprinter, der es dann leider ja doch nicht ganz bis zum Ende geschafft hat, André Greipel. Gestern im Interview in der ARD war er so ein bisschen unsicher, ob er jetzt nächstes Jahr nochmal fahren sollte, weil klar, die Corona-Saison natürlich für alle eine unbefriedigende Situation war. Glaubt ihr, den sehen wir nächstes Jahr nochmal wieder?
Also in dem Team bei der Tour wahrscheinlich wäre es eher schwierig, weil ja, weil sie mit Froome wahrscheinlich nichts mehr groß auf Sprinter ausrichten, sondern eher auf ein Gesamtklassement. Aber das ist toll, der steckt nicht auf und der ist sich auch nicht so schade da. Der ist jetzt nicht mehr im Sprint ganz vorne gewesen, aber er fährt da trotzdem mit und gibt sein Bestes. Und ich fand das war eine tolle Leistung.
Und wäre sicherlich auch durchgefahren, wenn die Stürze nicht gewesen wären und die ärztlichen Versorgungen mit Stichen ins Bein. Ne?
Ja, aber er ist ja am Ende dann tatsächlich auch noch mal krank geworden. Ja, also
ja das
war dann die Nummer. Er hat gesagt, ja, Wochenende durchgeschlafen, dann ging es wieder. Aber das ist natürlich was anderes, wenn man dann zu Hause wieder sein kann und sein eigenes Bett hat. Ja. An der Stelle sind wir ja dann auch bei den Top-Sprintern, sowohl Greipel als auch Marcel Kittel, der ja als Markenbotschafter für unseren Partner Rose Bikes unterwegs ist und in den Cycling-Episodes, den Part 6, die Schönheit des Radfahrens herausstellt, könnt ihr bei Facebook, YouTube oder Instagram unter Rose Bikes euch anschauen. Spannende Angelegenheit. Er hat einen Nachfolger gefunden, was Siege auf der letzten Etappe, also auf den Champs-Élysées angeht, in Bennett gestern. Und da muss man natürlich schon mal sagen, also der hat natürlich schon abgeliefert. Ja, also egal was passiert ist, man hat es, glaube ich, an der Reaktion, als er gestern über die Linie gefahren ist, danach gesehen, was ihm das bedeutet hat. Das war nicht nur irgendwie cool, sondern das war halt ja eine ganz hohe Emotionalität. Ist fast ein bisschen schade, weil er ja noch bis letztes Jahr bei Bora unterwegs war, aber die haben den natürlich auch fantastisch angefahren und der hat natürlich immer dann, wenn es galt, auch bei schweren Etappen war er dann trotzdem da und gestern hat er echt nochmal abgeliefert. Also muss ich sagen, Respekt und komplett, also aus meiner Sicht komplett verdient grünes Trikot.
Aber da sieht man mal, wenn man um einen Top-Sprinter herum die entsprechenden Leute verpflichtet, um so einen Zug zu organisieren, wie das früher bei Mario Cipollini der Fall war, mit vor allen Dingen mit Michael Mørkøv aus Dänemark an der Spitze, der ja wirklich wie das doppelte Lottchen bei dem geblieben ist und immer in seiner Nähe, selbst am Berg, und auch die Wege geöffnet hat, um zu solchen Erfolgen zu kommen. Das war übrigens, zuletzt kam das ja nicht so raus, als wir Probleme hatten mit der Verständigung nach Berlin. Es ist der 778. Sieg von Quickstep in der Geschichte, in dem Bestehen dieser Mannschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? 778. Sieg gestern, dieser von Bennett. Ne?
Ja, ich habe gestern, bin hier ein bisschen rund um Köln gefahren, auch wieder viele blaue ältere Trikots noch von Quickstep gesehen. Die sind gerade wieder hoch im Kurs und werden alle wieder rausgekramt. Ja. Was bist du gefahren gestern?
Ich habe ein Wiggins-Trikot angezogen.
Ah, verstehe.
Tatsächlich.
Ja. Und deshalb lässt du dir jetzt den Bart wachsen.
Ja. Und Glatze schneide ich mir auch und vielleicht färbe ich den Bart dann rot. Nur mit den Tätowierungen bin ich ein bisschen hinter.
Bloß, einen Satz wollte ich noch sagen. Das zeigt aber die ganze Ehrlichkeit und den Charakter von André Greipel. Als es gestern darum ging, zu sagen, 14 Etappen hat Kittel und 11 haben sie, sagte Florian Nass, das sind ja immerhin 25. Da hat er gesagt, Moment, vergesst mir bitte Erik Zabel nicht. Der steht noch vor mir mit 12 Etappensieg. Fand ich sehr stark.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen Sprinter-Ehre, ne? Also dass man da gar nicht so gegeneinander, sondern die haben ja auch zeitlich eigentlich ihre Karriere nacheinander gehabt, ja, nicht so große Überschneidungen miteinander. Also da sich ja auch keine Animositäten, sondern ja auch ein Stolz der Sprinter, dass sie ja mit Abstand die erfolgreichsten sind aus deutscher Sicht, was Tour-Etappen angeht. Das ist ja auch klar. Wenn wir dann noch die anderen Trikots durchgehen, ein Südamerikaner hat es ja immerhin geschafft, ein Trikot mit nach Hause zu bringen. Carapaz?
Nee. Nee, das, der durfte das nur gestern tragen. Aber der Pogacar hat drei Trikots gewonnen. Also ja, der weiß, hat das Trikot, weiß, das gelbe, das Bergtrikot und das des jüngsten Fahrers. Und es ist der erste Fahrer mit drei Trikots seit Eddy Merckx. Der hat, glaube ich, 1969. Ja. Hat der, da gab es auch bis dahin noch nicht das weiße Trikot, der hatte damals
erst ab 75,
gelb gepunktet und grün.
Ja.
Hätte aber 69, korrigiere mich, da waren noch keine 25, hätte theoretisch auch das weiße gewonnen, wenn es das damals schon
richtig,
gegeben
hätte. Das gab es noch nicht.
Gegeben
aber hätte, die Mannschaft aber, hat gewonnen, Faema damals, okay. Diese italienische Kaffeemaschinenherstellerfirma. Ne?
Genau, und ich glaube, es gab sonst nie jemanden, der auch drei Trikots mitgenommen
nein,
hat.
Nein.
Ich meine, es gab ja sowieso erst natürlich später das grüne Trikot. Das heißt, es gab eine Zeit, wo es Berg und Gelb gab. Da gab es schon, ich glaube, Coppi und ein paar andere haben zwar zwei mitgenommen, aber wie gesagt, seit es eben drei oder vier gibt, Pogacar das erste Mal mit drei Trikots seit Merckx.
Ja.
Man darf allerdings, man muss, müsste eigentlich ganz genau sein. 1933 gab es die erste Bergwertung. Vicente Trueba aus Spanien hat die Bergwertung gewonnen. Aber 1975 kam erst das Trikot mit den roten Punkten von dieser Schokoladenfirma aus Blois an der Loire, nicht? Und 75 eben auch das Weiße.
Also Trikologie ist dann eine spezielle Angelegenheit. Da habe ich mich irritieren lassen, dadurch, dass der das Trikot getragen hat. Wenn wir schon bei Carapaz sind, sind wir auch bei Ineos. Carapaz hat ja zumindest die Ehre von Ineos hochgehalten in den letzten Etappen, auch auf den letzten Bergetappen, wo er zumindest mit wahnsinnig viel Herz gefahren ist, nicht immer glücklich logischerweise, aber ja dann doch noch gezeigt hat, dass er was kann, wobei er gar nicht so viel Unterstützung hatte. Klar, die eine Etappe mit Kwiatkowski haben wir schon besprochen, die haben es auch gestern ein paar Mal versucht, sich da noch in Szene zu setzen, aber unter dem Strich haben die natürlich noch eine viel größere Enttäuschung erlebt als Jumbo oder Bora zusammen, ja, wenn man es so sieht.
Absolut, die hatten sich was ganz anderes vorgenommen und es bleibt am Ende nur dieser sehr schöne Etappensieg von Kwiatkowski und Carapaz zusammen. Aber bei denen muss ich was tun und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht.
Ich wollte noch sagen, dazu gibt es noch eine kleine Story von vor über 50 Jahren. Und zwar gab es damals einen jungen spanischen Rennfahrer, der hieß Federico Martin. Und der hat aber dann auch den Namen seiner Mutter angenommen. Die hieß nämlich Bahamontes, das heißt über die Berge gehen. Und der musste als Jugendlicher immer mit seinem Fahrrad Kartoffelsäcke vom Markt bis nach Hause transportieren. Das hat ihn offenbar dazu prädestiniert, dann doch irgendwann mal sich für Radrennen zu interessieren und vor allen Dingen in der sehr bergigen Gegend um Toledo, wo er ja herkommt. Und deshalb ja auch dann später der Spitzname der Adler von Toledo. Und von dem gibt es diese herrliche Geschichte, wo er immer an den meisten Passübergängen an erster Stelle war. Und einmal 1954 hat er solch einen Durst gehabt. Die Versorgung durch den Teamwagen war noch nicht da. Und dann sieht er einen Eisverkäufer oben auf dieser Passhöhe stehen und stürzt auf den zu und lässt sich Wasser geben und natürlich auch noch eine Portion Eis, setzt sich auf eine Bank, waren noch nicht so viele Zuschauer da, setzt sich auf eine Bank, lutscht das Eis genüsslich. Inzwischen kamen die ganzen Konkurrenten vorbei und dann ist er dann mit denen ins Ziel gefahren, weil er immer Angst hatte, alleine ins Ziel zu fahren. Diese Angst ist einmal abgelegt worden von ihm, denn er war ja der erste Spanier, der 1959 die Tour de France gewonnen hat, aber berghoch 6 oder 7 Mal im Bergtrikot, beziehungsweise Bergpreissieger.
Ja. Angst vom alleine ins Ziel fahren oder vom alleine bergunterfahren?
Bergunterfahren, ja.
Ja, dann Angst vom Runterfahren hatte der nicht, aber letztlich hat doch ein bisschen tragisch dann auch noch abgeschmiert. Für mich die frische Persönlichkeit, sage ich mal, der Tour de France, Marc Hirschi, der hat uns ja sehr viel Spaß gemacht hat, weil er genauso mit Herz gefahren ist und mit seiner Mannschaft ja auch wirklich tolle Erfolge gefeiert hat, plus ja auch eine super Organisation in seinem Team. Dann hat er sich leider auf die Klappe gelegt. Ich glaube, da hätte er wieder eine Chance gehabt, die Etappe zu gewinnen. Als er ein bisschen zu viel riskiert hat, hat ihn auch seine Kevlar-beschichtete Hose nicht geholfen. Selbst die hat er mitgeschabt, aber ich habe den Sturz ja gestern nochmal gesehen. Das war schon ganz schön zackig, ja. Ich schätze mal so mit 70 abgeschmiert und mal kurz ein bisschen über die Straße gerodelt. Aber
ja, sah man ja auch, Typ, ne? Ja, super. Sah man ja auch gestern, weil du sagst, abgeschmiert, der fuhr ja quasi wie eine ägyptische Mumie da gestern rum, komplett eingepackt in Verband von oben bis unten. Aber total erfrischend und ich glaube, wir haben einfach jetzt so einen Generationenwechsel mit ganz vielen jungen Fahrern, die total Spaß machen. Und ich meine, es kommt ja noch Remco irgendwann wieder, Remco Evenepoel, wenn er sich wieder erholt. Den werden wir in den nächsten Jahren sehen. Bernal kann man jetzt auch nicht abschreiben, nur weil der halt jetzt mal eine schlechte Tour gefahren ist. Wir haben, da ist Van Aert ist ja fast schon ein Oldie gegenüber dem. Van der Poel kommt, also ist großartig, dann kommt der Engländer Pidcock. Und bei der Gelegenheit wollte ich euch eigentlich auch mal fragen, was euch Tobias Voss sagt.
Tobias?
Voss.
Jetzt in dem Zusammenhang erstmal nicht.
Ich kenne nur Voss der Millionendieb.
Ich muss gestehen, ich habe das auch rausgekramt. Also die Geschichte hinter Tobias Voss. Der Egan Bernal hat die Tour de l'Avenir 2017 gewonnen. Und letztes Jahr die Tour de France. Tour de l'Avenir ist ja so eine Nachwuchsrundfahrt und ist ja schon so eine Kürung der Zukunftshoffnung. 2018 hat Tadej Pogacar die Tour de l'Avenir gewonnen und dieses Jahr die Tour de France. 2019 hat der Norweger Tobias Voss die Tour de l'Avenir gewonnen. Allerdings ist er anscheinend nicht ganz so weit wie seine Vorgänger. Der ist nämlich dieses Jahr bei der norwegischen Meisterschaft 19. geworden.
Ja, aber dann kennen wir wahrscheinlich die Umstände nicht. Ja, vielleicht hat er die Hände nach hinten genommen, wie die Norweger das manchmal machen auf der Abfahrt bei 100 km/h. Weiß man nicht. Ne? Aber wir merken uns den Namen auf jeden Fall mal. Ja, Tobias Voss.
Und witzigerweise bei dieser Tour de l'Avenir letztes Jahr ist einer Zweiter geworden, dessen Name hier in den letzten Wochen schon mal gefallen ist, der mir vorher gar nichts gesagt hat. Aber Herbert hatte gesagt, dass Bora Aleotti verpflichtet hat, den Italiener. Und der ist tatsächlich bei der Tour de l'Avenir letztes Jahr Zweiter hinter Voss geworden.
Ja, das sind ja die spannenden Neuverpflichtungen gewesen, die Bora schon gemacht hat. Keldermann, der Niederländer noch dazu und auch ein sehr guter Mountainbiker. Da bin ich dann mal gespannt, wie die sich halt im nächsten Jahr da machen. Gut, in diesem Jahr ist ja, haben wir schon gesagt, alles anders, weil jetzt noch der Giro kommt und die Vuelta kommen. In Frankreich waren wir die ganze Zeit irgendwie ein bisschen skeptisch. Wird das reichen? Kommen die wirklich nach Paris? Ich habe ja tatsächlich auch am Samstag noch gesagt, die fahren jetzt hier das Zeitfahren und sagen dann anschließend Dankeschön, das war's. Es waren viele Leute auf den Champs-Élysées, aber es war natürlich bei weitem nicht so voll wie sonst. Plus es waren größere Teile auch weiterhin wieder abgesperrt, dass man gar nicht sehen konnte. Habt ihr den Eindruck, dass es in Italien und in Spanien auch so funktionieren kann? Oder was zeichnet die Touren aus, dass man sagt, okay, das funktioniert oder das wird eher schwieriger?
Also das, was die Franzosen da abgeliefert haben, ich glaube, da sind wir einer Meinung, das war schon Spitzenklasse. Und dass sie das so durchgezogen haben, das muss man erst mal nachmachen. Und wir wissen ja, wie spontan und wie euphorisch Italiener und Spanier sein können, gerade bei Radrennen, einer der Lieblingssportarten in den beiden Ländern. Da bin ich mal gespannt, ob so viel Vorsorge überhaupt dann getroffen worden ist, wie das durch die ASO hier bei der Tour de France ist. Muss man gucken, ich bin gespannt.
Das ist eigentlich überhaupt eh die beste Nachricht der Tour, dass sie angekommen sind am Ende.
Ja.
Wenn man sich das anschaut. Und bei der zweiten Testwelle gab es ja tatsächlich auch gar keinen positiven Testfall. Die Zuschauer haben sich am Ende auch diszipliniert gezeigt. Also das war schon beeindruckend.
Ja, da bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht. Natürlich insgesamt mit dem Infektionsgeschehen. Aber schon jetzt geht es ja praktisch in der Bubble weiter nach Imola. Das ist ja sicher schon mal so ein erstes Also das Rantasten an die nächsten großen Rundfahrten. Was ist sonst noch hängen geblieben, Herbert, was unbedingt erwähnt werden muss von der diesjährigen Tour?
Man sollte einen Mann nicht vergessen, der einem anderen dazu verholfen hat, zwei Etappen zu gewinnen. Das sollte gestern eigentlich auch wieder passieren, aber das hat dann doch nicht so hingehauen. Und zwar meine ich Roger Kluge, der auch ein exzellenter Bahnfahrer ist, zweimal Weltmeister im Zweiermannschaftsfahren oder Madison, wie in der Fachsprache das genannt wird. Der ist also Letzter in der Gesamtwertung geworden. Da muss man weit zurückgucken, das habe ich mir auch aufgeschrieben. 1932, das war das berühmte Jahr, wo Kurt Stöpel Zweiter wurde hinter André Leduc und im gelben Trikot gefahren ist, auch eine Etappe gewonnen hat in Caen. Da ist Rudolf Risch 57. geworden, 5 Stunden zurück. Damals war die Tour 4500 Kilometer lang. 35 war es Willi Kutschbach, der war 7 Stunden zurück. Und jetzt eben Roger Kluge, der nie aufgesteckt hat, 6 Stunden, 7 Minuten und 2 Sekunden auf Tadej Pogacar nach 3500 Kilometern. Und früher gab es mal einen, das habe ich gestern aber nicht gesehen, gab es mal einen Witzbold, einen Österreicher, Gerhard Schönbacher. Ja, der war zweimal nacheinander auch Träger der roten Laterne. Und die hat er natürlich dann sich hinten unter den Sattel gehängt und ist so auf die Champs-Élysées eingefahren. Ne? Das ist gestern nicht passiert, aber ich finde, es ist wichtig, dass man das auch mal sagt, dass der Letzte auch gute Arbeit geleistet hat, wenn nicht für sich selbst, dann aber für einen Teamgefährten.
Ja, also ist ja die wichtige Aufgabenverteilung im modernen Radsport. Es ist eine Mannschaftsveranstaltung und nicht eine Einzelveranstaltung.
Ja, weil wir bei Mannschaften sind. Eine Mannschaft, die sehr positiv aufgefallen ist, dadurch, dass sie weniger aufgefallen ist, fand ich, war Movistar. Wir haben die oft gescholten. Die sind in den letzten Jahren immer mit viel Blabla da reingegangen. 3 Kapitäne wollten immer Gesamtsieg. Und dieses Jahr haben sie ganz entspannt und ganz ruhig ihr bestes Gesamtklassement-Ergebnis seit ich weiß nicht wie vielen Jahren eingefahren, in dem einfach Enric Mas ganz ruhig auf den 5. Platz gefahren ist, 2. in der Jugendwertung. Und das finde ich ist eigentlich auch mal ganz positiv.
Und 12. der alte Mann in Anführungszeichen.
Valverde. Unglaublich, ja. Das stimmt.
Ja, bei Valverde, ich glaube, das ist ja jetzt mein Tipp für das kommende Wochenende für die WM, ja, bei der einen Etappe, als es im Berg hoch ging, Königsetappe, ne? Da war der unter den ersten 12, glaube ich. Und da habe ich schon gedacht, kleine Sekunde mal, ja. Alejandro hat sich ein bisschen eingerollt für die WM. Ja, das wäre natürlich ein absoluter Coup, aber zuzutrauen ist es ihm ja auf jeden Fall, ja.
Und einen letzten würde ich gerne noch erwähnen, da passt die Geschichte ganz gut zu der Geschichte, die du erzählt hast von demjenigen, der unbedingt zu seiner Frau auf den Traualtar wollte und deshalb so schnell fuhr. Richie Port.
Ja.
Richie Port ist ja erstaunlicherweise endlich mal bei einer Grand Tour angekommen und dann auch noch auf dem 3. Platz. Wunderbar. Und ist ja während der Tour Vater geworden von einer Tochter. Und vor der Tour hatte er seine Frau gefragt, ob er denn da hinfahren dürfe, weil das wäre ja schon wichtig, bei der Geburt dabei zu sein. Und dann hat die Frau wohl zu ihm gesagt, mach das, aber wehe, ich sehe dich hinten im Feld irgendwo, im Fernsehen. Ja, gib richtig Gas, dann kriegst du Ärger. Und er hat das beherzigt und hat jetzt endlich mal seinen Podiumsplatz eingefahren. Und das ist, finde ich, ein ganz sympathischer Typ, dem man das einfach auch sehr gönnt.
Nach 15 Grand Tours, ne? Ja. Das war die 15. 3 Wochen Rundfahrt und ja. Dann das erste Mal auf dem Podium. Ja.
Und 13 Mal hierher gekommen oder so, ne? Oder 7 Mal hierher gekommen.
So. Ganz selten angekommen. Ich glaube, dass der über Jahre auch nicht so richtig mit dem Druck klargekommen ist, dass man. Er hat auch viel Pech, ist oft gestürzt, aber ich glaube, der fühlte sich einfach als Kapitän die Jahre über auch nicht so richtig wohl. War ja früher ein toller Helfer bei Sky. Und wechselt jetzt wieder zu Ineos, wo er sich wieder als Helfer einreiht. Und insofern ist das, glaube ich, ein sehr schöner sozusagen Abschluss seiner Kapitänstätigkeit. Vater geworden und 3. Platz.
Und dieses Bild von der Siegerehrung werde ich mir, wenn ich nach Hause komme, an die Wand hängen. Denn neben zwei so großen Champions zu stehen, das ist schon was wert. Und wenn ich morgens wach werde, gucke ich da drauf.
Ja, das war ja im Prinzip am Samstag noch eine Seitengeschichte, die aufgrund der Dramatik an der Spitze ein bisschen untergegangen ist. Da ist Richie Porte ja ein überragendes Zeitfahren gefahren, ja, was ihn da hingebracht hat. War wahrscheinlich auch die Sturzgefahr nicht so groß, dass er gedacht hat, okay, jetzt wird doch alles oder nichts. Ja.
Und aber ehemaliger ist, Triathlet kann ja, natürlich Zeitfahren.
Genau. Und der kann auch wechseln. Ja, weil das hat er auch irgendwann mal geübt. Ja. Auch das kann er. Ja, dann sage ich tausend Dank. Herbert hat gleich noch ein Schlusswort, auch an unseren Partner, an Rosebikes, über die letzten drei Wochen. Denn das hat nicht nur viel Spaß gemacht, sondern auch eine Menge Fans eingebracht für den Teufelslappen-Podcast. Wir denken mal darüber nach, wie wir mit dem Rest der Saison umgehen, der ja noch üppig ist. Und auf jeden Fall hat es super viel Spaß gemacht, dir die Geschichten rauszugraben, vor allen Dingen zuzuhören, wenn Herbert Geschichten ausgegraben hat. Und deshalb, er hat gerade den Finger wieder gehoben. Das heißt immer, er möchte noch eine Geschichte loswerden.
Nein, das ist zum aktuellen Geschehen zu sagen, dass es ja dieses Jahr, das wissen die vielen, die meisten nicht, drei verschiedene gelbe Trikots gab. Es gab für die beiden ersten Etappen ein gelbes Trikot für den Spitzenreiter mit dem berühmten Platz Place Masséna in Nizza drauf. Dann von der dritten Etappe bis gestern vor Paris ein gelbes Trikot, wo eingewebt war, ganz besondere Straßenzüge geschuldet der wahnsinnigen Natur in Frankreich, die die Fahrer bewältigen mussten. Und dann eben Tadej Pogacar gestern im gelben Trikot mit dem Arc de Triomphe drauf, nur für diesen einen Tag.
Ist natürlich marketingtechnisch sehr gut gemacht, aber für die Devotionalienjäger, ja, wie Sebastian von Freiberg einer ist, eine harte Aufgabe. Hast du denn ein Panini-Album voll? Das ist ja eine andere Frage.
Ich habe es nicht voll bekommen. Ich muss jetzt irgendwie in Frankreich nochmal Tauschpartner finden. Und mir fehlt tatsächlich noch Tadej Pogacar.
Das ist natürlich dann eine etwas teurere Angelegenheit, fürchte ich, bei eBay Kleinanzeigen, ja, wenn es das überhaupt gibt, da eine Tauschbörse, wie auch immer. Okay, dann jagt ab sofort Sebastian das Panini-Bildchen Tadej Pogacar. Herbert sucht schon die Favoriten für die nächsten Grand Tours raus, damit wir darauf wetten können. Die Lottozahlen haben wir soweit aufgeschrieben und an der Stelle sagen wir dann danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben und wenn es was Neues gibt, dann gibt es das bei uns auf dem Insta-Kanal Teufelslappen-Podcast. Ja, das war's, ihr Lieben. Ja, wir stoßen nochmal an, sagen alles Gute, Herbert, mit einem Klingeling.
Yes.
Yes.
Salute.
Santé.
Santé, genau.
Ja, jetzt ist Salute angesagt, ab dem 3. Oktober. Hein?